vor der wir uns hier gestellt haben. Wir wollen das Ganze nicht von oben herab machen. Es betrifft ja doch einige von uns auch und wir wissen auch alle, dass wir selber sicher noch viele Fehler machen im Umgang mit Geld. Außerdem wissen wir auch, dass wir es nicht vollständig hinkriegen und bitte seid nicht böse, wenn ihr jetzt denkt, ach, das hätten sie noch mit sagen müssen, das war unbedingt noch notwendig. Wir werden nicht alles sagen können. Das dritte Wichtige ist, dass ihr prüft, was wir sagen, hinterfragt, was wir sagen und uns dann, wenn wir was Falsches gesagt haben, auch im Nachhinein sagt, was wir Falsches gesagt haben. Ja, also ich habe schon mal eine Bibelstunde über das Thema gehalten, über einen Text aus dem Korintherbrief. Einiges überschneidet sich, aber nicht so viel und es waren eh nicht alle da und die da waren, wissen es vielleicht auch nicht mehr alles so. Deshalb, ja. Wir haben uns auch alle zusammen vorher hingesetzt und haben das zusammen vorbereitet, haben ein großes A2-Blatt genommen, haben alles aufgeschrieben, was uns zum Thema Geld eingefallen ist, Bibeltexte und Gedanken. Wir haben aber keinen Bibeltext, den wir über das ganze Thema stellen wollen, sondern wir haben uns viele Bibeltexte und Gedanken rausgesucht und überlegt, was ist wichtig, was wollen wir euch mitgeben. Und der beste Weg, um in dieses Thema Geld und Besitz einzusteigen, ist unserer Meinung nach, einfach einmal durch die Bibel durchzugehen, mehr oder weniger chronologisch, mit allen Menschen, die was mit Geld und Besitz zu tun hatten. Und wir wollen im Alten Testament anfangen. Der erste, der mir da eingefallen ist, du darfst mal kurz stehen. Ach ja, die Kinder dürfen natürlich runter, sorry. Ihr guckt mich die ganze Zeit an. Was ist denn los? Ja, das hatten wir nicht auf dem Schirm. Also ihr müsst das jetzt nicht mit anhören, ihr dürft gern runtergehen. Ne? Also. Absolut. Gut, ja, wir fangen im Alten Testament an und zwar beim Abraham. Wir werden jetzt nicht viel zu den Leuten sagen. Ich denke, die meisten Geschichten kennt ihr. Wenn ihr sie nicht kennt, ist es nicht so schlimm. Einige kennt ihr auf jeden Fall. Die Geschichte vom Abraham ist uns eingefallen, die Geschichte vom Jakob, vom Hiob, von König David und der Nachfolger davon, König Salomo und weniger bekannter König Hiskia. Was alle die Leute gemeinsam haben, die waren Gott treu und wurden dafür von Gott belohnt mit Reichtum und Besitz. Im Neuen Testament ändert sich der Bezug zu Geld. Dort fängt es an mit den Gleichnissen und Erlebnissen von Jesus. Als erstes ist uns eingefallen, der reiche Jüngling, der soll alles verkaufen, was er hat. Bei der armen Witwe war es ähnlich, die hat auch ihre letzten 2 Münzen gegeben und gespendet. Dann gibt es noch die Geschichte mit dem Zachäus, der seinen halben Besitz abgibt, nachdem er Jesus trifft und auch den Leuten, die er bestohlen hat, es vierfach zurückgibt. Dann gibt es noch das Gleichnis mit dem reichen Narr oder reichen Kornbauer, je nachdem, wie ihr das kennt, der seine Scheunen vergrößern will, um reich zu werden und daraufhin stirbt. Und am Ende noch von Jesu Leben auf der Erde Judas, der Jesus für Geld verrät. In der Urgemeinde geht es dann weiter in der Apostelgeschichte. Da steht drin, in Jerusalem haben die Leute ihre Besitztümer und ihre Grundstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben und Bedürftigen. Und in Bezug dazu auch die Geschichte von Ananias und Sapphira, die ein Grundstück verkauft haben und das Geld gespendet haben, aber nicht alles, sondern nur einen Teil, haben aber gesagt, es ist alles und sie sind daraufhin auch gestorben. Ihr kennt die Geschichte bestimmt. Das Letzte, was uns noch eingefallen ist, steht ganz hinten in der Bibel, in der Offenbarung, und zwar das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Dort sagt Johannes oder Jesus zu dieser Gemeinde, dass sie sehr reich sind, aber geistlich arm. Also um das Ganze festzuhalten, im Alten Testament belohnt Gott die Treue zu ihm damit, dass die Leute, das trifft oft zu. Im Neuen Testament ändert sich der Bezug grundlegend. Dort ist Geld keine Belohnung mehr von Gott dafür, dass man ihm besonders treu ist oder kein Zeichen von Gottes Liebe oder Segen von Gott, sondern im Neuen Testament folgt auf Treue gegenüber Gott und Gehorsam gegenüber Gott oft Leiden, Verfolgung und Bedrängnisse. Außerdem sollen wir auch im Neuen Testament keinen majestätischen, milliardenschweren Tempel mehr für Gott bauen, sondern wir sollen selbst ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Ich wollte das Ganze nur kurz anschneiden, weil es uns, denke ich, hilft, den Rest zum Thema Geld besser zu verstehen, den ich jetzt noch euch sagen will. Der wichtigste Grundsatz zum Thema Geld, der uns eingefallen ist, ist, dass wenn du Christ bist, gibst du dein ganzes Leben Gott. Nicht nur 5% oder 10% oder 20%, sondern alles. Und das beinhaltet auch unser Geld. Wir können sozusagen nicht mehr sagen, es ist mein Geld oder unser Geld, sondern es ist ab dem Moment Gottes Geld. Auch nicht nur 5% davon gehören Gott oder 10 oder 20, sondern 100%, also jeder Cent gehört Gott. Und wir sind nur die Verwalter von Gottes Geld. Die Frage, die daraus entsteht, ist, wie sollen wir dieses Geld verwalten? Wie sollen wir Gottes Geld verwalten? Und da kann man, wenn man es ganz runterbrechen will, grundsätzlich sagen, man soll einerseits davon leben und man soll andererseits Geld spenden. Daraus ergeben sich wieder zwei Fragen, und zwar, wie viel brauche ich zum Leben und wie viel soll ich spenden? Also wie viel soll ich geben? Und die beiden Fragen hängen ja unmittelbar miteinander zusammen, und ich will die in umgekehrter Reihenfolge beantworten, oder ich will es versuchen, in umgekehrter Reihenfolge zu beantworten, wie ich die gerade genannt habe. Und anfangen mit der Frage, wie viel soll ich geben, wie viel soll ich spenden? Und wir haben in der Bibel drei Modelle gefunden, wie man spenden kann. Am Anfang als erstes den reichen Jüngling oder die arme Witwe auch, die alles gegeben haben, ihr ganzes Geld. Dann haben wir als zweites im Alten Testament den Zehnten als Modell des Spendens gefunden. Und das dritte, was wir gefunden haben, war im Korintherbrief eine Stelle, wo Paulus eine Geldsammlung an die Gemeinde in Jerusalem beschreibt. Wir wollen jetzt zu allen dreien was sagen, nacheinander weg und mit dem reichen Jüngling anfangen. Und dazu wollen wir die Geschichte als erstes mal lesen. Und der Max wird es jetzt hoffentlich anwerfen in Lukas 8. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Da sprach Jesus zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach: Das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Erstmal bis dahin. Ich glaube, dass diese Geschichte nicht bedeutet, dass jeder von uns alles verkaufen muss, was er hat, und es den Armen geben soll. Sonst wären wir auch alle wahrscheinlich ziemlich arm und hätten auch kein Haus, wo wir uns treffen können, um nicht anzuziehen. Ich glaube, Jesus will einfach diesen Mann damit nur prüfen, ob er bereit ist, alles zu geben, was er hat, um Jesus nachzufolgen, sein ganzes Leben. Und das bedeutet natürlich dann auch für uns, sind wir bereit, alles zu geben, was wir haben. Unser ganzes Geld und auch alles andere. Und das zeigt uns dann auch, wie sehr wir an unserem Geld hängen. Es ist immer leicht zu sagen, dass man nicht an seinem Geld hängt, aber wenn es mal wirklich ernst wird und wenn Jesus dann wirklich von einem verlangt, dass man alles geben soll, was man hat, dann merkt man, wie sehr man eigentlich an seinem Geld hängt. Und ich glaube, dass auch noch Jesus einigen von uns, auch in der heutigen Zeit, die vor die Aufgabe oder uns von uns will, dass wir alles geben, was wir haben, alles spenden, einfach um uns zu zeigen, wie sehr wir eigentlich an unserem Geld hängen. Aber ich glaube, dass wir diesen Ruf heutzutage nicht mehr hören, weil es uns zu fern ist, alles zu geben, was man hat, und weil es heutzutage nicht mehr normal ist. Und ich finde, das ist ein ganz schöner Brocken, den wir da in der Bibel finden, wenn uns Jesus zeigen will, wie sehr wir eigentlich an anderen Dingen hängen und nicht ihm nachfolgen. Ja, ich will erstmal das Gleichnis bis zum Ende lesen. Bis Vers 27. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er: Wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da sprachen die, welche es hörten: Wer kann dann überhaupt errettet werden? Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Also wir sehen, wir werden es nie aus eigener Kraft schaffen, uns von allen Dingen loszusagen, die wir so auf der Erde haben, sondern die Kraft kommt von Gott und vom Heiligen Geist. Und ich bezeichne uns jetzt einfach mal als reiche Leute. Für uns ist es ohne Gott sowieso unmöglich, so zu leben, wie Gott will, Gott wirklich nachzufolgen. Aber der reiche Jüngling beantwortet uns auch nicht die Frage, wie viel sollen wir eigentlich spenden, weil Gott nicht von jedem will, dass er alles spendet. Und das führt uns zum zweiten Modell des Gebens, dem zehnten Teil. Der zehnte Teil hat seinen Ursprung im Alten Testament, das wisst ihr bestimmt. Die Israeliten sollten den zehnten Teil von ihren Dingen geben. Und als ich das so ausarbeitet habe, bin ich auf eine interessante Sache gestoßen. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob das stimmt oder nicht. Vielleicht könnt ihr mir das dann danach beantworten oder jetzt gleich, wenn ihr mutig seid. Der zehnte Teil wird im Alten Testament dreimal erwähnt. Einige Ausleger sagen, dass es dreimal das Gleiche ist, und andere sagen, dass diese drei zehnten Teile sozusagen zusammenaddiert werden und dann mehr als 10% ergeben. Und wir wollen uns das mal zusammen angucken, die drei Stellen. Und zwar die erste steht in 3. Mose 27, Vers 30. Dort steht: Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn, sie sind dem Herrn heilig. Und im weiteren Kontext steht da noch, dass dieser Zehnte an die Leviten abgegeben werden muss. Das ist das einzige Mal, dass es in diesem Buch Mose vorkommt. Das zweite steht dann im fünften Buch Mose. Kapitel 14, Vers 22, du sollst allen Ertrag deiner Saat getreu verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Und danach im Zusammenhang wird deutlich, dass das für Feste und Opfer bestimmt ist, die die Israeliten zusammen feiern sollten. Das dritte Mal kommt zum gleichen Kapitel vor, ein paar Verse später. Dort steht, nach Verlauf von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und es in deinen Toren lassen. Da soll dann der Levit kommen, weil er weder Teil noch Erbe mit er hat. Und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind, und sie sollen essen und sich sättigen, damit dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände, die du tust. Hier sehen wir, dass die Israeliten alle 3 Jahre ihren Zehnten teilgeben sollten für die Witwen, Waisen, Fremden und Leviten. Wenn das alles 30 das Gleiche ist, dann würde das bedeuten, dass die Israeliten 10% von ihrem Einkommen abgeben mussten. Wenn es aber 3 unterschiedliche Dinge sind, würde das bedeuten, dass die sozusagen 23,3% ihrer Ausgaben abgeben mussten. Am Ende ist es nie wichtig, wie viel es wirklich war, weil der Zehnte wird im Neuen Testament nie wieder erwähnt. Außer Jesus erwähnt ihn einmal, als er mit den Pharisäern redet. Und da bestätigt ihn auch und sagt, dass die den zehnten Teil geben sollen. Was man dabei aber bedenken muss, ist, dass die Pharisäer Juden waren und unter dem Gesetz standen. Die Gemeinde oder alle anderen Leute haben den Zehnten, also steht zumindest nichts davon in der Bibel, dass die den Zehnten weitergegeben haben. Der zehnte Teil ist bei uns, glaube ich, trotzdem ziemlich populär. Zumindest kommt mir das so vor, dass viele Menschen den zehnten Teil geben. Und ich glaube, das liegt auch mit daran, und ich will euch nichts unterstellen oder so, dass wir Menschen immer irgendwas brauchen zum Abhaken. Wir wollen einfach irgendwas geschafft haben. Und ich glaube, der zehnte Teil wird dazu oft missbraucht. Wir rechnen den zehnten Teil aus von unserem Gehalt, ist ja nicht so schwierig, und geben das dann ab, einfach nur um unser Gewissen zu befriedigen, um glücklich zu sein oder halt kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, dass wir nichts geben. Und ich glaube, der zehnte Teil, da kann eine sehr große Hilfe sein. Ich habe mal ein Buch gelesen über Geld, dort wird der zehnte bezeichnet als Stützräder beim Geben. Ich finde, das ist ein sehr cooles Bild, wenn man ans Fahrradfahren denkt. Stützräder, die helfen, wenn man anfangen will mit Fahrradfahren. Aber wenn man, solange man Stützräder dran hat, wird man nie die wahre Freude vom Fahrradfahren erkennen und spüren können, solange man die ganze Zeit auf einer Seite gekippt rumfährt. Und ich denke, genauso ist es beim Teilen. Solange du den zehnten gibst und dich auf den zehnten Teil beschränkst, wirst du niemals die wahre Freude vom Geben und vom Teilen erfahren können. Ich hatte am Anfang auch schon mal gesagt, Gott gehört nicht nur 10% von unserem Leben, sondern Gott gehören 100%. Und das führt uns jetzt zum dritten Modell vom Teilen. Und zwar das, was ich aus dem Korintherbrief schon mal in der Bibelstunde drüber gehalten hatte. Und da will ich kurz ein paar Hintergrundinformationen dazu sagen, dass ihr ein bisschen Bescheid wisst. Und zwar ist die Jerusalemer Gemeinde eine sehr arme Gemeinde zu dieser Zeit. Da ist eine Hungersnot in Jerusalem. Und im ersten Korintherbrief am Ende fordert Paulus die Korinther und andere Gemeinden schon mal auf, dass sie sammeln sollen und jeden Sonntag Geld zurücklegen sollen für die Gemeinde in Jerusalem. Am Ende will er das dann mal einsammeln. Und wir wollen das jetzt mal zusammen lesen, was er dann kurz vor Ende dieser Sammlung zu den Korinthern schreibt. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Ich denke, der Schlüsselvers in diesem Text ist der Vers 3. Dort steht, die haben über ihr Vermögen hinausgegeben. Was jetzt nicht heißt, dass wir alle Schulden machen sollen oder dass die damals Schulden gemacht haben, mehr als sie hatten, sozusagen gegeben haben, sondern ich glaube, das bedeutet, dass die wirkliches Opfer gebracht haben. Ein Opfer, wenn man ein Opfer bringt, dann merkt man das in seinem Leben, dann hat es einen Verzicht zur Folge. Da muss man irgendwas weglassen, was man sich vielleicht sonst gekauft hätte, was man vielleicht sonst gespart hätte und gibt es an andere ab. Wenn man ein Opfer gebracht hat, dann merkt man das auch daran, dass andere sagen, das hättest du doch nie machen müssen, das war doch nie nötig. Ja, bei uns in der Gemeinschaft und auch in anderen Gemeinden ist das sicher so, da steht am Ausgang der Dankopferkorb. Und ich habe mich dann in der Vorbereitung gefragt, wann habe ich da das letzte Mal ein Opfer reingeschmissen? Das Prinzip für uns Christen beim Geben sollte, glaube ich, sein, wir sollten nicht so viel wie nötig geben, um unser Gewissen zu befriedigen zum Beispiel, sondern so viel wie möglich. Trotzdem ist nicht die Menge entscheidend, die wir geben, sondern die Bereitwilligkeit dahinter. Und da steht auch in 2. Korinther 9, Vers 7, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja, also wir sollen, wenn wir so viel wie nötig geben und so viel wie möglich geben und nicht so viel wie nötig, sozusagen alles geben, was wir nicht zum Leben brauchen. Und das führt uns jetzt auf die zweite Frage vom Anfang: Wie viel brauche ich denn zum Leben? Und das kann ich nicht für euch beantworten, wie viel ihr zum Leben braucht, weil es auch für jeden unterschiedlich ist und vom Gewissen abhängig ist, wie viel man wirklich braucht, was man wirklich braucht. Was ich sehr interessant fand, ich habe mal ein Buch gelesen von David Platt, das ist ein englischer Pastor. Da ging es auch teilweise um Geld. Und er hat dort gesagt, dass jedes Zeitalter der Christenheit einen sogenannten blinden Fleck hat. Also irgendwas falsch macht, was dieses Zeitalter der Christenheit einfach nicht erkennt. Und wir sagen vielleicht, wie konnten die Christen früher auf Kreuzzüge ziehen oder wie konnten die früher Sklaven haben oder handeln? Aber ich glaube, in 150 Jahren sagen die Christen mal zu uns, wie konnten die früher so teure Autos fahren oder wie konnten die früher so teure Häuser bauen? Wie konnten die das mit ihrem Gewissen verantworten? Und ich denke, es ist einfach ganz entscheidend, wie wir unser Gewissen prägen und von was wir unser Gewissen prägen lassen. Und wir haben am Ende dieser Gemeinschaftsstunde 3 Beispiele von Christen, die unserer Meinung nach sehr vorbildlich mit ihrem Geld umgegangen sind und sehr viel weggegeben haben. Der Grund, dass wir so wenig spenden, liegt, denke ich, auch oft daran, und ich unterstelle das einfach mal, dass wir, glaube ich, viel zu wenig weggeben. Es liegt, denke ich, daran, dass wir oft die Notwendigkeit dahinter überhaupt nicht sehen. Und ich habe auch in diesem Buch von David Platt viel gelesen und habe mich dann auch noch so informiert, was denn eigentlich in der Welt so los ist, statistisch, zum Thema Armut und wie viel man Geld verdient. Und ungefähr 50% der Welt leben mit weniger als 5 Euro pro Tag. Nicht nur fürs Essen, sondern auch fürs Wohnen und für Kleidung und für alles andere, was man braucht. 750 Millionen Menschen auf der Welt leben mit weniger als 1,50 Euro pro Tag. Und 26.000 Menschen pro Tag sterben an Hunger oder vermeidbaren Krankheiten. Und in dieser Stunde, wo wir hier sitzen, sterben auf der Welt mehr als 600 Kinder an Hunger, unter 5 Jahren. Wenn wir mehr als 900 Euro pro Monat verdienen, dann gehören wir schon zum reichsten Sechstel der Welt, also sind reicher als 84% der Weltbevölkerung. Und ich denke, viele von uns verdienen mehr als 900 Euro pro Monat. In 1. Timotheus 6, Vers 8 steht, schreibt der Paulus an den Timotheus, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Also ich finde die Gedanken sehr tiefgründig und sehr herausfordernd. Und ich glaube, da müssen wir alle noch an uns arbeiten. Gestern in der Jugendstunde haben wir eine Predigt angehört. Da ging es auch kurz um Besitz und da hat der Prediger gesagt, wir sollten mal wieder drüber nachdenken, was wir wirklich zum Leben brauchen, was einfach nur Luxus ist. Und uns die Frage stellen, wo kann ich meinen Lebensstil reduzieren oder runterfahren, um anderen zu helfen? Ja. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, wir sind die Verwalter von Gottes Geld. Was auch bedeutet, dass wir irgendwann mal Rechenschaft dafür ablegen müssen, wie wir mit Gottes Geld umgegangen sind. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern steht so in der Bibel. Und zwar in Matthäus 25 steht das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Wir wollen das jetzt nicht lesen, es ist auch ziemlich lang und ich denke, das führt es auch zu weit. Und ich will es ganz kurz zusammenfassen. Ich denke, ihr kennt es auch. Da gibt Gott in diesem Gleichnis seinen Knechten Geld. Wir sind die Knechte und Gott gibt uns sozusagen Geld zur Verfügung. Und die Knechte sollen damit wirtschaften. Und Gott will am Ende Rechenschaft von den Knechten, was mit diesem Geld geworden ist, was sie damit gemacht haben. Und die 2 guten Verwalter, die bekommen am Ende einen Lohn von Gott im Himmel. In 2. Korinther 9, Vers 6 steht, wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Und wer am Segen sät, der wird im Segen ernten. Und dieser Vers, der lässt immer diesen falschen Schluss zu, wenn du viel gibst, dann wirst du auch reich werden, dann kriegst du auf der Erde viel, dann geht es dir immer gut. Das nennt man heutzutage Wohlstandsevangelium. Und ich bin da auf jeden Fall kein Fan von und ich habe da mal ein Zitat gehört von einem englischen Pastor zu dem Thema, was, finde ich, ziemlich gut dazu passt und ich habe es mal auf Deutsch übersetzt. Messe die Liebe Gottes nie daran, wie viel Gesundheit, Reichtum und Bequemlichkeit er in dein Leben bringt. Wenn das Maß der Liebe Gottes ist, dann hat er den Apostel Paulus gehasst. Und auch bei der Gemeinde in Jerusalem sehen wir das. Die am Anfang, in der ersten Kapitel der Apostelgeschichte, haben die sehr viel gespendet. Die haben ihre Grundstücke verkauft. Und gerade eben im Korintherbrief haben wir gelesen, dass dort eine Hungersnot war und dass die gar kein Geld mehr hatten und jetzt sogar andere Gemeinden für sie sammeln mussten. Also dort hat es nicht funktioniert wie, gib viel, dann geht's dir immer gut oder dann wirst du immer genug haben, sondern ja. Jesus spricht auch mehrmals vom Lohn für unsere Spenden. Er bezeichnet die immer als Schätze im Himmel. Und daran sieht man auch schon, dass wir den Lohn für unsere Spenden oder für unser Geben, für unser Teilen erst im Himmel kriegen. Dieser Lohn, der ist ein hundertfältiger Lohn. Im Himmel dann 100 Euro haben und uns was für 100 Euro kaufen können, weil wir das dort wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Sondern ich denke, es ist einfach ein Symbol dafür, dass es viel mehr wert ist, als das, als wir auf dem Monet in himmlische Schätze investiert haben. Außerdem ist es ein unvergänglicher Schatz. Bei uns auf der Erde ist alles, was wir uns ansammeln, weg, wenn wir sterben spätestens, vielleicht auch schon früher. Dieser Schatz im Himmel, den kriegen wir erst, wenn wir sterben. Und den werden wir dann für immer behalten. Ich finde, ein sehr gutes Zitat zu dem Thema ist, Bedeutung, wenn du stirbst, hat nicht, was du hast, sondern was du weggegeben hast. Über einige Sachen haben wir jetzt noch nicht geredet, zum Beispiel über Sparen oder Aktien oder so. Da stellt sich immer die Frage, was darf man denn als Christ und was darf man nicht? Und ich weiß auch nicht, was man darf oder was man nicht darf. Und dazu steht auch nicht direkt was in der Bibel drin. Was wir uns dazu gedacht haben, ist, gespartes Geld ist totes Geld. Es bringt dir im Himmel nichts, weil du es nicht als ewigen Schatz angelegt hast. Und es bringt dir auch auf der Erde hier nicht direkt einen praktischen Nutzen, zumindest nicht in dem Moment. Außerdem besteht immer die Gefahr, dass irgendeine Inflation oder irgendeine andere Krise dieses Geld sofort vernichten kann. Und dann bringt es dir auch nichts mehr. Am Anfang hat man gesagt in dieser Statistik, dass 750 Millionen Menschen mit 1,50 Euro pro Tag leben müssen und 26.000 Menschen sterben an Hunger. Das heißt, die haben keine 1,50 Euro pro Tag. Wenn wir nur 1,50 Euro pro Tag weniger sparen würden, könnten wir einen Mensch pro Tag sozusagen füttern oder zu essen geben. Ja, was wir ohnehin weglassen wollen bei dem Gleichnis von gerade eben mit den anvertrauten Talenten, ist dieser Verwalter, der sein Talent eingräbt und keinen guten Nutzen damit bringt. Also sein Geld sozusagen nicht gut verwaltet. Und zwar kriegt er eine Strafe. Und er wird hinausgeworfen in die äußerste Finsternis, steht dort, was in der Bibel im Bild ist für die Hölle. Ich will jetzt uns keine Angst machen, dass wenn wir schlecht mit unserem Geld umgehen, in die Hölle kommen. Ich denke, das zeigt einfach, wie wichtig das Thema Geld ist in der Bibel. Und ich denke, in diesem Gleichnis trifft auch dieser Satz zu, dass Glaube ohne Werke tot ist und dass sich an dem Geld von diesem Knecht gezeigt hat, dass er keinen wahren Glaube gehabt hat und keine Werke bringen konnte. Ich will das Ganze jetzt am Ende noch ein bisschen zusammenfassen, weil es vielleicht auch ein bisschen durcheinander war. Als erstes haben wir festgestellt, dass unser Geld eigentlich gar nicht unser Geld ist, wenn wir Christen sind, sondern dass es Gottes Geld ist und wir nur die Verwalter von Gottes Geld sind. Wir sollen einerseits davon leben und wir sollen das, was wir nicht zum Leben brauchen, spenden. Es gibt drei Modelle des Gebens, die wir uns angeguckt haben. Das ist einmal der reiche Jüngling, woraus wir schließen können, dass wir bereit sein müssen, alles zu geben, wenn Gott es von uns will. Das zweite, was wir uns angeschaut haben, ist der zehnte Teil, der im Alten Testament für die Juden gültig war, aber für uns als Christen nicht mehr verbindlich ist und keine Rolle mehr spielt. Das dritte, was wir uns angeschaut haben, war die Geldsammlung der Korinther und der anderen Gemeinden, die so viel wie möglich gegeben haben und nicht so viel wie nötig und über ihr Vermögen hinausgegeben haben, wahre Opfer gebracht haben. Wir haben dann festgestellt, dass wir zu den reichsten Menschen der Welt gehören und oft mehr haben, als wir wirklich brauchen, weil wir einfach von unserer Gesellschaft so geprägt sind. Als letztes haben wir uns noch angeguckt, dass wir irgendwann mal Rechenschaft ablegen müssen für unseren Umgang mit Geld. Und dass wir entweder einen unglaublichen Lohn dafür kriegen oder irgendwann mal dafür bestraft werden, wenn wir es nicht gut machen. Das Letzte, was wir uns noch zusammen angucken wollen, ist, wohin wir spenden sollen. Und zwar ist es, denke ich, zum einen wichtig, zur eigenen Gemeinde zu spenden. Aber ich glaube, da wir einfach zu den Reichsten der Welt gehören und auch nicht so viel brauchen, wie wir haben, ist es für uns wichtig, zu Menschen zu geben, die nicht so viel haben, die es mehr brauchen als wir. Und wohin man da gibt, ist, denke ich, relativ egal. Hauptsache, es geht ums Reich Gottes. Also Hauptsache, das Evangelium wird damit gefördert, weil es wenig bringt, den Menschen Brot zu geben, also der Welt Brot zu geben. Ich hoffe, ihr versteht die Anspielung. Denen wirklich Gottes gute Botschaft zu verkünden. Und am Ende sterben sie trotzdem ohne Hoffnung. Ja, also es gibt sicher viele gute Beispiele für viele gute Missionswerke. Der Luthold würde wahrscheinlich die Carmel-Mission jetzt anbringen. Ich finde zum Beispiel Missionswerk Bruderhand sehr gut, diese Flyer verteilen oder Friedensboote. Es gibt sicher noch viele mehr. Ja, selbst wenn ihr euch jetzt nichts mitnimmt, dann nehmt euch bitte dieses eine Zitat mit. Und zwar, Bedeutung, wenn du stirbst, hat nicht, was du hast, sondern was du weggegeben hast. Ich finde, das überschreibt die ganze Sache ganz gut. Und jetzt will ich erstmal mit uns beten. Gott, du siehst unsere Gedanken gerade, du siehst, dass es vielleicht auch alles ein bisschen durcheinander war oder zu viel war, unverständlich war. Bitte richte das in den Herzen so, dass es richtig ist, so wie es in deinem Wort steht, dass wir alle ehrlich überlegen können, wie wir mit unserem Geld umgehen, ob wir es richtig machen. Schenk, dass wir immer mehr erkennen können, wie unwichtig diese Welt ist und wie wichtig es eigentlich ist, Schätze im Himmel anzulegen, die für immer bleiben und die viel wertvoller sind als die auf der Erde. Schenk, dass wir die Noten der Welt immer sehen und auch unser Geld so einsetzen können, dass wir anderen Menschen, die es wirklich brauchen, helfen können. Amen.